Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten.
Müdigkeit, viel zu billig, Scheißsaison. Marco Friedl und Romano Schmid tragen ihr Herz nach dem Spiel gegen Augsburg erstaunlich offen auf der Zunge. Die Enttäuschung sitzt wie bei euch Fans richtig tief. Besonders in einem Abstiegskampf, in dem die Konkurrenz punktet und die Mannschaft von Daniel Thun sich scheinbar nicht auf die eigenen Stärken verlassen kann und eher so im Energiesparmodus daherkommt. Warum Werder es im eigenen Wohnzimmer nicht schafft, Akzente zu setzen und wie die Erklärung nach dem Spiel hinter den Kulissen aussah, da sprechen wir drüber. Eure Nachrichten sind mit am Start. Gingen wie immer an die 0160 98213 dreimal die 8 und die 4. Und vielen Dank. Das tut unserer Seele gut, die doch ein bisschen mitgenommen ist dieser Tage. Heute hier am Start und es ist das letzte Mal in dieser Saison. Mein hellwacher Deichstubenkollege Malte Bürger, wobei... Vielleicht bist du ja heute auch behäbig und müde, ich weiß es nicht. Moin du.
Ja, moin. Ja, nee, behäbig geht eigentlich. Also die Sonne, die lädt zwar dazu ein, sich erstmal irgendwie draußen hinzulegen und das alles sacken zu lassen, aber ich bin tatsächlich auch noch immer ein bisschen ratlos, weil ich einfach bis heute Morgen nicht verstanden habe, was da gestern im Weserstadion passiert ist. Diese Art und Weise, wie dieses Spiel verloren gegangen ist, also die hat mich doch, ja, die hat mich doch ziemlich erschüttert.
Ich sag nur 25 Grad, ne? Die könnte ich natürlich schon mal dahin raffen. Ich meine, man darf nach dem Spiel müde sein, insbesondere nach der Leistung, die wir gestern gesehen haben, aber besser dann eher nur so auf der Couch und nicht auf dem Platz. Also so auf so einer Skala von leichter Durchhänger bis nicht ganz so gute Saison, wo stehst du heute?
Ja, nicht ganz so gute Saison ist ja schon, also... Ja, das wissen wir ja schon jetzt seit 31 Spieltagen vorher und jetzt auch seit dem 32., dass das nicht wirklich gut ist. Und dabei bleibe ich auch. Also egal, wie man sich am Ende da über die Ziellinie retten sollte, wenn es denn klappt, das war auf keinen Fall eine gute Saison. Und ich glaube auch gestern, wenn es dann irgendwie funktioniert hätte, da wäre jetzt keine Jubelorgie ausgebrochen, weil das hätte es einfach auch nicht hergegeben. Also man ist einfach, man sehnt halt diese Erleichterung herbei. Das kann ich total nachvollziehen, weil diese Saison einfach so derbe unbefriedigend war und man will, dass es jetzt endlich vorbei ist und dann kriegst du dieses Spiel serviert und kriegst nochmal wieder einen Nackenschlag, wo du einfach nach zwei Partien dachtest, okay, jetzt geht's vielleicht dann doch nochmal in so eine halbwegs vernünftige Rechnung. Nee, aber ist nicht.
Naja, du kriegst den Nackenschlag oder du setzt ihn dir selbst. Das werden wir jetzt gleich mal auseinandernehmen. Klar ist, du verpasst eben diesen Matchball, ne, der so auf der Hand lag im Abstiegskampf. Dann kassierst du dafür auch noch Pfiffe im Weserstadion. Das gibt's ja höchst selten, aber auch bei den Fans kippt so langsam dieses Hoffnungsfrohe. Und dann hast du statt so einer Rettungsparty Frust, statt Erleichterung gibt's noch mehr Druck für die letzten beiden Spiele. Und ich sag mal so, selbst in Rom ist man entzürnt. Jakob, bitte.
Meine Güte. Also, wo soll man da anfangen? Ist so ein bisschen Spiegelbild der Saison, habe ich das Gefühl. Hohe Hoffnungen und dann am Ende bleibt man sehr, sehr, sehr nüchtern zurück. Und dann war man in den entscheidenden Momenten nicht wach und nicht da. Und Augsburg war da und Augsburg war wach und ist die entscheidenden Meter mehr gegangen. Und was ich auch überhaupt nicht verstehen kann, ist, ich hatte das Gefühl, ab der 50., 60. Minute, die Spieler, die können schon nicht mehr. Die haben irgendwie... Die wirkten total müde, das wirkte so, als ob die sich wirklich immer nach vorne schleppen, nach hinten schleppen. Werder hat keine Doppelbelastung. Nee, das geht einfach nicht. Also, und das verstehe ich auch einfach nicht, wie man vor der vollen Hütte bei bestem Wetter dann so eine Nichtleistung abruft. Also wirklich da... Inklusive Trainer müssen sich da wirklich alle hinterfragen.
Ja, nicht nur Jakob, du stehst ratlos in Rom. Viele von euch fragen sich, wie es zu so einem Leistungseinbruch kommen kann. Und zu scheinbar ja leeren Tanks bei Spielern, die eine Saison in den Knochen haben, klar, aber eben auch Profis sind und genau für so ein Pensum trainiert werden müssen. Malte, was sagt das aus über Trainingssteuerung, Matchplan, mentale Vorbereitung, wenn die Mannschaft jetzt in so einem wichtigsten Heimspiel der Saison, und so benenne ich es einfach mal, nach einer Halbzeit wirkt, als wäre der Akku schon im roten Bereich. Wie sehen für dich mögliche Erklärungsansätze aus?
Ja, die sind tatsächlich vielfältig. Also ich glaube, und das gestehe ich der Mannschaft auch zu, dass du nach zwei intensiven Wochen, wo du das Nordderby, und da rechnen wir nochmal eben zurück, also das ist 2 Wochen her, wo im Stadion eben nicht gepfiffen wurde, sondern die ganz große Stimmungskurve, Keule geschwungen wurde. Und jetzt plötzlich lieferst du das genaue Gegenteil ab, indem du, oder nachdem du in der Woche danach, also das Stuttgart-Spiel auch noch kämpferisch total überzeugt hast. Insofern, ich gestatte das den Spielern zu, dass die vielleicht danach gar nicht im Gefühl des sicheren Klassenerhalts, sondern einfach, oh Gott, diese beiden Prüfungen haben wir geschafft, mental so ein bisschen nachlassen, dass du kurz durchschnaufst, aber dass du dann den Rest einfach komplett vermissen lässt, das ist einfach nicht erklärbar. Und da haben wir gestern natürlich auch drüber gesprochen. Amos Pieper stand da vor mir und sagt, ich kann es mir nicht erklären. Das ist jetzt das erste Mal seit Wochen, dass wir nicht eines dieser Do-or-Die-Spiele haben, also in denen du unbedingt liefern musst und plötzlich fehlt wieder alles. Also man hat ja fast das Gefühl, dass man für diese Mannschaft vielleicht irgendwie künstlich so eine Atmosphäre erzeugen muss, dass es wirklich ums Überleben geht, damit sie 100% gibt, weil du merkst, jedes Mal, wenn diese grundsätzliche Einstellung auf dem Platz, also diese Intensität, diese Energie, dieses Kämpfen nicht da ist, dann treten halt all diese Defizite zutage, über die wir in den vergangenen Monaten und Wochen schon gesprochen haben. Dann klappen wieder die Pässe nicht, dann klappt der Spielaufbau nicht, dann ist der Abschluss vorne viel zu harmlos, weil dann eben nicht diese Vehemenz da ist, irgendwie das Tor zu machen. Und da kann sicherlich unterbewusst dieses Gefühl drin sein, boah, wir haben jetzt echt einen guten Schritt gemacht, lass die anderen erstmal irgendwie liefern, aber du merkst halt, dass du dir das als Werder 0,0 erlauben kannst.
Ja, und da waren jetzt 2 wichtige Punkte drin. Also das eine ist dieses mentale Durchschnaufen. Da setze ich mal entgegen, das lasse ich im Abstiegskampf dann auch nicht ganz gelten, weil wir reden über ein Restprogramm, also wenn wir das Spiel gestern mitrechnen, von 3 Spielen. Und das ist halt einfach komplett der falsche Zeitpunkt, an dem du durchschnaufen solltest. Ja, mentale Belastung, bin ich bei dir, kann man zugestehen. Und der zweite Punkt ist, das, was du gerade aufgemacht hast mit, du kannst die Mannschaft nicht immer tragen. Das sehe ich nämlich auch so. Ich meine, du kannst nicht jedes Mal die Krake rausholen, um mal bei der Choreo gegen den HSV zu bleiben. Ich meine, das muss die Mannschaft doch aus sich heraus schaffen und mit dem Staff um sie herum. Und da frage ich mich eben, ist das jetzt so die logische Konsequenz aus der Saison, wo wir einfach gesehen haben, dass im Verein auch viele falsche Entscheidungen getroffen werden und sind da vielleicht dann auch an mancher Stelle vielleicht nicht die Leute, die die Mannschaft jetzt bestmöglich bespielen können, wenn wir wirklich mal auf den gesamten Trainerstab schauen, weil das ist natürlich nicht nur Daniel Thun an der Stelle.
Ja, also ich würde jetzt nicht das ganz große Thema in dem Sinne aufmachen, auch wenn Marco Friedl da gestern das Wort Athletiktrainer in den Mund genommen hat, das war eher darauf gemünzt, dass er das, glaube ich, nicht fundiert genug erklären kann, woran es vielleicht körperlich bei den Spielern gehakt hat. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die überspielt sind. Natürlich ist diese Saison kräftezehrend und natürlich ist es ganz normal, dass am Ende einer Saison irgendwann auch mal die Kräfte nachlassen. Aber es ist genau richtig, es gibt keine Doppelbelastung mehr, selbst im DFB-Pokal schon seit Ewigkeiten nicht dabei.
Ja.
Also da muss diese Mannschaft in der Lage sein, dass in einem Heimspiel, wo die ganze Kulisse eigentlich wieder da ist, die dann aber natürlich aus verständlichen Gründen immer leiser wurde, weil sie es einfach auch nicht verstanden haben, wie diese Mannschaft sich da dieses Mal wieder präsentiert hat. Und in dem vermeintlich einfachsten der letzten 3 Spiele, das kommt ja noch dazu, weil jeder natürlich irgendwie sagt, okay, Augsburg, da müssen wir jetzt nochmal liefern, weil danach kommt Hoffenheim, danach geht's nochmal, kommt Dortmund. Also da wird's ja nicht einfacher und deswegen hast du da einfach diese riesige Chance liegen lassen und ich habe das Gefühl, dass nicht alle diesen Fokus da so drauf hatten, wie sie es in den vergangenen Wochen hatten, in der Hoffnung, dass es vielleicht schon irgendwie gut gehen würde. Kann es ja auch immer noch. Entschuldigung. Also wir nehmen hier am Sonntagmorgen auf. Wer weiß, was Sonntagabend St. Pauli und Wolfsburg machen. Vielleicht sieht es dann alles schon wieder entspannter aus. Aber sich darauf zu verlassen, das ist grob fahrlässig in der Situation, in der Werder sich befindet.
Und wir wissen auch, wohin das führt, ne? Also da können wir einige Parallelen aufmachen. Also dieses Laissez-faire, ich finde das schwierig nachzuvollziehen, habe ich ja jetzt eben schon gesagt. Und da ist ja immer interessant, wie der Trainer das Ganze verargumentiert. Ich schlage vor, wir hören mal rein, was Coach Daniel Thun gestern auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zur fehlenden Energie seiner Spieler gesagt hat.
Die Frage ist ja mal, wie ist Energie dann messbar und wie sieht man das? Ich glaube, dass wir in den ersten Minuten sehr, sehr spielbestimmt waren, dass wir auch den Gegner kontrolliert haben. Wir wussten aber auch, um die Stärke der Augsburger in diesem tiefen Block zu verteidigen, Umschaltmomente zu kreieren. Und dann kommt halt das eine zum anderen. Wenn man Ballverluste hat in den Räumen, hinterher rennt, dann wird der Kopf müde, die Beine werden müde. Dann gehen wir in Dribblings rein, wo man nicht rein dribbeln darf, in Räume, die man nicht bedribbeln darf. Das meine ich, wir haben einfache Ballkontakt Phasen gehabt, wo wir die Bälle zu schnell verloren haben, rennen wieder hinterher und dann ist der Akku vielleicht bei 25 Grad dann deutlich schneller leer, als er dann mit mehr Kontrolle und mit vielleicht etwas mehr Torgefahr und vielleicht mit dem ersten Tor dann noch erhalten geblieben wäre. Und das ist einfach das, dass wir auf dem Level einfach nicht waren und da müssen wir uns natürlich auch ein Stück weit hinterfragen.
Tune spricht jetzt von leeren Akkus bei 25 Grad und dieses Hinterfragen, was er da anspricht, ich meine, dafür wird jetzt nicht viel Zeit bleiben. Malte, ich mache mir so ein bisschen Sorgen. Der Sommer kommt mit großen Schritten. Bei den nächsten beiden Spielen könnte es vielleicht sogar 28 Grad oder heißer sein. Jetzt mal ernsthaft, Ironie aus. Wie willst du so eine Erklärung noch den Fans vermitteln? Also ich meine, da sind Grün-Weiße, die im Stadion alles geben, Woche für Woche auswärts abliefern auf den Rängen. Und dann hören die, bei Sonnenschein ist der Akku schneller leer. Wie lang geht diese Art von Begründung noch gut?
Naja, also so ganz falsch ist es ja auch nicht, weil natürlich der eigentliche Kern dieser Aussage ist, sind ja nicht unbedingt die 25 Grad, auch wenn man da wirklich zu Recht ein wenig süffisant drüber lachen kann. Es ist einfach das Hinterherlaufen. Und das ist egal, da können es 3 Grad sein, da können es auch 27 Grad sein. Wenn du die ganze Zeit nur hinterherläufst, dann ist logischerweise irgendwann die Kraft weg. Und bei Werder hast du gesehen, das hat 20, 25 Minuten ganz ordentlich funktioniert. Selbst da war es aber einfach noch nicht zwingend genug, aber was das Hinterherlaufen angeht. Aber dann kam dieser Gegentreffer und danach wusste Werder einfach gar nicht mehr, was los ist und ist dann eben sehr viel hinterhergelaufen. Und dass dann die Kräfte flöten gehen, wenn du sie nicht gewinnbringend einsetzen kannst, so wie du es eigentlich möchtest, dann ist da eher das Problem. Da steigen wir sicherlich gleich auch noch taktisch ein. Das ist sicherlich auch ein Faktor gewesen. Und deswegen ist dieses Hinterherlaufen das grobe Manko dieses gestrigen Spiels gewesen, dass Werder es eben nicht geschafft hat, aus der eigentlichen spielerischen Kontrolle, die es ja gab. Weil wenn wir mal ehrlich sind, hat Werder im Prinzip 90 Minuten lang gefühlt den Ball gehabt, wusste damit aber überhaupt nichts anzufangen. Mhm. Und das ist das große Versäumnis, dass du dann den Gegner einlädst, weil du selber immer wieder Fehler machst, vor dem Tor überhaupt nicht stattfindest und dann logischerweise hinterher rennst und das Körner kostet. Kann ich verstehen, dass dann die 25 Grad natürlich, weil es im Vergleich zu den Vorwochen eher ein bisschen mehr waren, dann angeführt werden. Ja, würde ich jetzt vielleicht nicht überbewerten, aber also ich glaube, die Mannschaft ist auch in der Lage, bei 28 Grad, falls das nächste Woche in Sinsheim der Fall sein sollte, zu performen. Aber also es ist das Grundsätzliche einfach, was da am Argen liegt.
Ja, aber dann kann man auch sagen, grundsätzlich, also ich will jetzt hier nicht Cherry-Picking in den Formulierungen betreiben, aber das ist dann einfach auch wirklich unglücklich formuliert vom Trainer. Also ich meine, weil da fragst du dich dann wirklich an der Stelle, worüber reden wir hier gerade. Aber ich habe es ja verstanden, du hast jetzt gerade gesagt, das ist eine Kausalkette und das sind eben diese einzelnen Szenen, die man dann auch sieht. Fehlpässe noch und nöcher, fehlendes Zweikampfverhalten. Das alles hat auch dazu geführt, dass eure Stimmung mächtig aufgeheizt ist, wie bei den Fans gestern im Stadion. Ihr sucht nach Erklärungen, habt viele Fragen und deshalb gehen wir jetzt mal mit Marco aus Ostfriesland rein, der aktuell in Holland weilt. Er schreibt, ich kann mir nicht erklären, wie man nach dem Derby in Sachen Spielfreude, Agilität und Aggressivität bis zum letzten Meter so stark nachlassen kann. Kommen wir mal zum Personal. Wenn ich jemand positiv bewerten soll, ist das Olivier Demann. Die meisten anderen hatten nicht im besten Tag. Negativ fällt mir seine Linien in dieser Saison auf, obwohl er an sich mein Lieblingsspieler ist. Seine Fehlerquote ist so. Heute hat er einige Fehlpässe und beim 3:1 lässt er sich viel zu leicht wegdrängeln. Ich glaube aber, dass sich das wieder bessert. Wo ich wenig Hoffnung habe, ist Justin Ginmar. Außer Schnelligkeit geht bei ihm wenig. Seine Auswackelversuche im 1:1 scheitern meistens kläglich und geht er allein aufs Tor, ist kaum ein offensiver Spieler in der Liga weniger kaltschnäuzig. Ich glaube, ihm würde eine Laie zum Beispiel in die zweite Liga mal gut tun. Hui, dann würde ich vorschlagen, bleiben wir direkt mal bei Justin Ginmar. Ja, er hatte das 1:2 auf dem Fuß, schloss dann schwach ab in der 48. Weitere Szenen folgten. Allerdings ihn jetzt leihweise in die zweite Liga zu schicken, das wäre ja am Ende für so einen jungen Offensivspieler, der nicht gerade kaltschnäuzig genug ist, was hier kritisiert wird, die maximale sportliche Abwatsche. Oder glaubst du, man könnte ihm damit wirklich helfen?
Nee, also da sollten wir jetzt auch die Kirche im Dorf lassen und nicht komplett übers Ziel hinausschießen. Also da dürfen wir uns nicht irgendwie in irgendwelchen Persönlichkeiten verlieren. Ja, das muss er definitiv besser machen. Und ja, er spielt auch sicherlich keine Saison, die unter dem Strich befriedigend ist. Aber wer tut das denn da gerade aktuell? Also er ist sicherlich nicht der Stürmer Nummer 1, den man sich wünscht, wenn es allein aufs Tor zugeht. Ich glaube, in einem funktionierenden System, wenn Justin Ginmar über die Außen kommen könnte, dann wäre das sicherlich gewinnbringender als das, was er momentan hat. Er bringt so viel mit. und könnte durch so viele Szenen, und ich finde auch, wie er diese Großchance zum 1:2 eigentlich vorbereitet, das sieht richtig gut aus.
Ja.
Also, und aber dann die Abschlussqualität ist einfach dürftig. Und er hat eigentlich das Potenzial, so ein YouTube-Star zu sein, mit irgendwie so 2, 3, 5, 6, 8 Szenen, die hintereinander weggeschnitten werden, weil er da einfach eine schöne Hütte macht mit einer schönen Aktion, aber er bringt es nicht komplett zu Ende und das ist das große Manko und deswegen ist er für mich einfach nicht sowas wie ein Stürmer Nummer 1, aber den braucht Werder natürlich gerade, weil insgesamt im Sturm alles so unausgegoren ist seit Monaten und da fallen dann solche Nachlässigkeiten dann noch mehr ins Gewicht. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht komplett den Stab über Justin Ginmar brechen, weil der immer noch Qualitäten mitbringt, die dieser Mannschaft gut tun. Sie müssen halt nur in einem komplett funktionierenden System einfach eingebracht werden können, weil dann sieht es, glaube ich, an vielen Stellen besser aus. Und das sind aber eben die großen Versäumnisse dieser Saison, dass die Mannschaft momentan nicht hergibt.
Aber vor dem Hintergrund, dass er oft ja so ein bisschen planlos ist. Er treibt den Ball vors Tor und dann ist er ideenlos, beziehungsweise findet eben diesen perfekten Abschluss nicht. Fände ich ja ganz spannend, mal zu überlegen, wie du es schon gerade angedeutet hast, ihn vielleicht wirklich mal für die Außenbahn zu denken, weil da kann er mit seinem Tempo ja Akzente setzen, ganz klar. Und dann so ein Salim Moussa mal ein bisschen konzentrierter ins Spiel bringen. Das könnte eine schöne Kombination, ein schönes Duo sein. Ich möchte ganz gerne Alex aus OR Erkenschwick und übrigens, Alex, ich warte immer noch auf deine Location-Tipps, ne, für OR Erkenschwick mit reinnehmen, denn er schreibt Folgendes. Sehr enttäuschend, ich hatte mich auf Feiern eingestellt. Werder hatte gute Chancen, welche aber teilweise kläglich vergeben wurden. Bei Ginmars Chance kurz nach der Pause habe ich einmal mehr wehmütig an Ailton zurückgedacht. Wie viel mehr Tore würde man schießen, wenn man einfach mal den Ball schlenzen würde? Ja, das konnte Ailton natürlich ganz, ganz wunderbar. Ich habe mich jetzt gefragt, kann man einem Spieler wie Justin Ginmar dieses typische Ailton-artige Abschließen, also den Ball in solchen Momenten gezielt zu schlänzen, statt hektisch drauf zu halten, überhaupt beibringen? Oder ist das eher so eine Form von Kaltschnäuzigkeit, die man entweder eben mitbringt oder nicht?
Also beibringen kannst du es ihm auf jeden Fall. Die Kaltschnäuzigkeit muss er trotzdem auch selber mitbringen. Andererseits, und da verstehe ich jeden Trainer, der wahrscheinlich auch zu Justin Ginmar einfach sagt, Junge, nutz deine Stärken. Und die kennen wir alle. Und deswegen wäre es für mich beispielsweise der viel richtigere Zug gewesen, dieses Tempo, das er ja hat, einfach aufrecht zu halten und am Keeper weiterzulaufen. Klingt jetzt so einfach, aber vielleicht wäre das einfach die viel logischere und schlüssigere Idee gewesen. Er bringt das Tempo mit, rennt an Damen vorbei und schiebt das Ding dann verhältnismäßig einfach ins Tor. Also das ist eigentlich das, wo er seine Stärke komplett ausspielt. Und das haben wir schon so oft in dieser Saison gesehen. Er hat das Tempo, er nimmt den Speed auf und stoppt dann aber wieder, weil sich der erste Gegenspieler irgendwie nähert, anstatt weiterhin konstant in seine Geschwindigkeit zu vertrauen und zu sagen, der wird mich schon nicht kriegen und wenn, dann nur per Foul. Und das ist der entscheidende Punkt, der mir bei Justin Ginmar noch fehlt, neben der Tatsache, dass er einfach nicht den allerbesten Abschluss hat. Aber dass er, wenn er viel mehr, glaube ich, in seine Stärke noch investieren würde, und das ist das Tempo, würde er viel mehr dabei rumbringen, als jetzt darauf zu hoffen, dass er in einem 1-gegen-1 irgendwie den Gegenspieler sehenswert aussteigen lässt. Das kann er auch, aber das funktioniert in der Bundesliga halt deutlich seltener. Aber wenn du dein Tempo mitbringst, dann hast du da echt eine Waffe. Und das muss noch viel konsequenter eingesetzt werden. Und es ist aber wirklich bei ihm Baustein für Baustein. Also er muss das eine gut machen, damit dann irgendwann auch das andere funktioniert. Ich glaube, dass er da manchmal viel zu verkopft ist und deswegen ihm das, was ja auch die Verantwortlichen sagen, ihm komplett die Leichtigkeit dann gerne mal vor dem Tor fehlt, weil er einfach mit vielen Dingen gleichzeitig beschäftigt ist und nicht so richtig in diesen ja viel zitierten Flow kommt, den er, glaube ich, für sein Spiel unbedingt braucht.
Okay, damit hast du also benannt, was im Training intensiviert werden müsste mit ihm. Hast du das denn beobachtet in den letzten Wochen, dass das so ein Punkt ist, der im Training dann auch vertieft wird?
Es wird definitiv viel an den Abschlüssen gearbeitet, nicht nur mit ihm, sondern mit mehreren Spielern. Und da ist auch er involviert, indem er präzise gewisse Abschlusssituationen nutzen soll. Also da geht es nicht einfach nur drum, im Training irgendwie ein Tor zu machen, sondern er soll dann auch spezielle Korridore des Tores anvisieren, um da die Gegenspieler zu oder den Torhüter zu überlisten. Und das findet immer wieder statt, das definitiv, aber ist jetzt natürlich auch nicht der geeignete Zeitpunkt inmitten dieser Saison, um das Rad jetzt nochmal ganz groß zu drehen. Also das ist dann eher was du dir dann nochmal im Sommer vornimmst, wo du dann an weiteren Feinheiten arbeitest. Jetzt geht es wirklich erstmal nur darum, und da sind wir wieder beim Ausgangsthema. Jetzt muss eigentlich mit aller Macht einfach nur das getan werden, um diese Mannschaft irgendwie über die Ziellinie zu bringen und eben auch nicht von den Fans, sondern die Mannschaft selber muss das leisten.
Genau, und deswegen gucken wir uns nochmal ein bisschen genauer an, wer könnte denn da mitunter in seiner Rolle stark wirken, beziehungsweise wer braucht vielleicht noch ein bisschen Anschub. Jinma schließen wir damit ab. Bei Marco in der Nachricht, vor der von Alex wurden aber noch andere Spieler benannt. Die wollen wir auf keinen Fall vergessen. Er hat die Fehlerquote von Senelinen angesprochen. In einigen Zweikämpfen, die ich jetzt noch so vor Augen habe, konnte er sich tatsächlich nicht behaupten. Du hast ihm in den Noten ein mangelhaft ausgestellt. Was mir immer wieder auffällt, auch Lien versucht ja ab und an mal das Tor zu treffen, aber das sind immer so, ja, ich sag mal Schüsschen, um es mal ganz gemein zu sagen. Also er kriegt überhaupt kein Tempo auf den Ball. Wie siehst du denn seine Formkurve insgesamt? Denn er war ja, also insbesondere in der ersten Hälfte der Saison und auch Anfang der zweiten, haben wir ihn immer wieder gelobt und gesagt, er ist so ein verlässlicher Arbeiter, der im Grunde ruhig seinen Kurs verfolgt und um den man sich nicht größer Sorgen machen muss.
Ein verlässlicher Arbeiter ist er definitiv und er ist auch, glaube ich, wichtig für das Team. Aber an ihm merkt man es auch ganz deutlich, wie diese Mannschaft in ihren Leistungen schwankt. Und er selber ist da nicht auszunehmen. Also er kann viele Dinge gut. Es gibt aber auch immer wieder Probleme, die er hat. Und das gestrige Spiel war dafür leider exemplarisch. Also er hängt bei den Gegentoren damit drin, spielt wirklich beängstigende Fehlpässe. Manchmal ist er im Kopf, habe ich das Gefühl, in seinen Aktionen nicht schnell genug. Da löst er die Aktion eigentlich und bricht dann quasi ab und wundert sich, dass der Gegenspieler dann plötzlich wieder ihm auf den Füßen steht. Insgesamt ein wirklich verlässlicher Spieler, wo ich auch sagen würde, der muss jede Woche spielen. Aber er hat eben seine Schwankungen drin und die sind in dieser Saison sehr eklatant und also immer mal wieder, nicht Woche für Woche. Und das ist, glaube ich, auch eines dieser Probleme, warum das insgesamt nicht funktioniert. Und er hat aber natürlich auch eine schwierige Aufgabe, wenn man sich das Taktische dann eben ansieht. Mal wird er im Prinzip als zusätzlicher Innenverteidiger gebraucht, weil er tief fallen muss. Dann muss er weiter vorne eigentlich irgendwie verteidigen. Dann geht es um eine Manndeckung, dann geht es um eine Raumdeckung. Das ist für ihn auch nicht Woche für Woche so einfach. Aber auf ihn traf es sicherlich mit am meisten zu, dieses Hinterherlaufen, was da moniert wurde. Wenn man eben es nicht schafft, einen Spieler wie Senelin im System so zu platzieren oder in diesem Gesamtgefüge, was nicht funktioniert, dass wenn er dann da auch nicht ein entscheidender Faktor sein kann, dann leidet darunter Werders Spiel in besonderem Maße.
Eine positive Bewertung gab es hier für Olivier Demann. Laut Statistik ist der weniger hinterhergelaufen. Das war nämlich der schnellste Akteur auf dem Platz, also gar nicht Justin Jinma. Mit einer schönen Hereingabe vor dem 1:2, allerdings dann aus einer Abseitsposition. Was hat er denn dem Spiel gegeben? Hat er den kleinen feinen Unterschied gemacht?
Naja, also er ist ja auch jemand, der unermüdlich arbeitet und da viel auf seiner Seite unterwegs ist. Also für mich war da jetzt, nehmen wir mal Salih Moussa aus, jetzt wirklich keiner, wo ich sagen würde, das war jetzt richtig gut. Also Mio Backhaus vielleicht noch, weil der einfach für die meisten oder für die Gegentreffer nichts konnte. Aber also bei ihm attestiert man das immer, weil man ihm noch am ehesten immer ansieht, dass er da wirklich was probiert und was tut und am Anfang eine Grätsche setzt und dann immer noch mal unermüdlich weiter ackert. Aber so richtig viel Impact hat er diesmal auch nicht gehabt. Also da jetzt, da sah in den Wochen davor deutlich besser aus, auch bei ihm.
Jens aus Bonn hat uns eine längere Sprachnachricht geschickt, denn der nimmt nochmal mit uns Romano Schmid unter die Lupe. Er macht einen ganz interessanten Punkt auf, wie ich finde. Wir hören mal rein.
Mir tut Romano Schmid im Grunde genommen fast schon leid. Er ist der Alleinkämpfer. Das lastet alles auf seinen Schultern. Und ich habe das Gefühl, er kommt mit der Situation überhaupt nicht zurecht. Nicht nur spielerisch, sondern vielleicht auch mental. In den letzten zwei Jahren, wo es besser lief, gab es mal noch andere Offensivspieler wie Marvin Ducksch, die ihm auch eine gewisse Last abgenommen haben und wo man sich bestimmte Dinge hat teilen können und er vielleicht an der Seite eines anderen Spielers auch noch besser hat glänzen können, als wenn er derjenige ist, der auch mit in Szene setzen muss. Das scheint ihm in irgendeiner Art und Weise nicht zu liegen oder er wird vielleicht einfach auch oder ist überschätzt worden in diesem Jahr.
Ja, da sind wir wieder beim Punkt, ne? Alles hängt mit allem zusammen und Jens trifft da vielleicht so eine ganz wunde Stelle. Romano Schmid als Einzelkämpfer, der derjenige ist, dem die Mitspieler vielleicht auch ein Stück weit fehlen, die ihm Last abnehmen könnten. Wie siehst du das? Ist Schmied eher Opfer der Gesamtkonstruktion, also ein Spieler, der ohne Duckstüb neben sich schlicht überladen wird? Oder reden wir auch darüber, dass Werder ihm intern vielleicht eine Rolle zugedacht hat, die seinen Stärken gar nicht entspricht?
Nee, ich bin da auch bei dem ersten Punkt. Also das ist für mich ein ganz klarer Punkt. Er wirkt für mich auch als Alleinunterhalter, ohne dass man sagen kann, dass er dabei fehlerfrei ist. Aber genau diese Vielzahl an Fehlern, die resultiert daraus, dass er quasi derjenige ist, dem die Spieler den Ball geben, in der Hoffnung, der wird schon irgendwas damit anstellen. Und natürlich versucht er auch total viel und er macht dabei auch Fehler. Er hat gute Ideen, aber er hat auch weniger gute Ideen. Aber er ist eben auch derjenige, der nahezu alleine für diese Ideen sorgen muss. Und dann fällt natürlich noch mehr ins Auge, dass da ein Spieler wie er ist, der die Fehler macht. Und dann heißt es immer, der Schmied, der liefert nicht. Und das ist sicherlich keine einfache Rolle für ihn, weil ich sehe es ganz genauso. Wenn vorne in der Offensive die Spieler einfach nicht vorhanden sind, die er bedienen kann, die gerade einen guten Lauf haben, dann leidet darunter auch sein Spiel. Hätte er da vorne jemanden, der mit seinen Bällen viel anfangen könnte, dann würde man, glaube ich, einigermaßen anders über Romano Schmied reden, weil der dann wieder viel effizienter wäre. Und das sieht man eben auch, dass er zwar auch bei der österreichischen Nationalmannschaft nicht nur perfekte Spiele macht, aber dort in einem ganz anderen System, und zwar in einem, das in der Regel funktioniert, viel, viel besser häufiger aussieht, weil da das Gesamtkonstrukt passt. Und das ist eben genau das, was diesmal in dieser Saison noch mehr zum Tragen kommt. Wenn du einen Schmied nicht mit dem Personal um dich rum ausstattest, dann leidet er darunter auch. Und es gibt wirklich kein Wochenende, wo ich nicht sagen würde, der hat nicht alles probiert, weil das siehst du ihm jedes Mal an. Der will und der macht und der tut. Aber manchmal kann er es eben auch nicht besser. Mhm. Was einerseits an eigenen Defiziten liegt, aber andererseits eben auch darin, dass die Spieler um ihn rum nicht vorhanden sind, die ihn da entlasten können, um für mehr Erfolg zu sorgen.
Ich habe ihm gestern ja unglaublich dieses Tor gegönnt und hatte ja gehofft, dass das vielleicht der Impuls dann noch für ein Unentschieden ist oder gar einen Sieg. Umso größer war sein Leid im Nachgang. Also ich habe es ja eingangs gesagt, sowohl Marco Friedl als auch Romano Schmied haben sehr offene Worte gefunden und zeitgleich merkte man ihm wirklich dieses Leiden an und auch eine gewisse Ratlosigkeit. Hast du das auch so hinter den Kulissen mitbekommen oder war das jetzt der Situation geschuldet, dass relativ kurz nach dem Spiel diese O-Töne gegeben worden sind?
Ja, eine Mischung aus beiden. Also natürlich haben die auch keinen Bock, dass sie sich jetzt schon wieder hinstellen mussten und das mal wieder erklären mussten, dass es nicht funktioniert hat. Also man hat ja so das Gefühl, es ist irgendwie so typisch Werder, habe ich auch Amos Pieper gefragt, ist das einfach typisch Werder, dass es jetzt halt wieder so ein Rückschlag gab? Er sagt, nee, aber es passt einfach zu unserer Scheiß-Saison. Also das ist sinnbildlich und das nervt die natürlich auch alle kolossal, weil die auch einfach nur möchten, dass diese Saison vorbei ist. Da geht's eben nicht anders wie diesen Fans, die Woche für Woche leiden müssen. Und alle hoffen und wünschen sich diesen Neustart im Sommer in welcher Form der dann auch stattfinden wird. Aber es soll halt einfach anders werden. Und da regt sich natürlich umso mehr auf, dass du dann so ein Spiel wieder hinlegst, nachdem du nach den letzten zwei Wochen gedacht hast, okay, vielleicht sind wir jetzt ja wirklich endlich mal einen Schritt weiter. Nee, sind wir dann doch nicht.
Und die Frage ist ja auch, wie sieht so ein möglicher Neustart im Sommer aus? Also ich meine, der Ball wird immer wieder zu den Verantwortlichen gespielt. Wir haben gehört, Clemens Fritz würde gerne weitermachen. Es werden jetzt schon erste Szenarien durchdacht, dass Milos vielleicht gehalten wird. Niklas Füllkrug ist im Gespräch. Also dahinter steht ein großes Fragezeichen. Ich möchte aber diese Baustelle bewusst jetzt nicht aufmachen, weil wir wollen mal ganz eng am Spiel bleiben. Und wir haben da schon so oft spekuliert. Ich denke, das ist dann eher was für den letzten Podcast, wenn wir dann nochmal so ein Stück weit die Saison abräumen. Lass mal über die Verteidigung und die Dreierkette sprechen. In der letzten Woche wurde das ja noch so als taktischer Kniff gefeiert. Jetzt lässt die Dreierkette dieses Mal die kritischen Stimmen wieder lauter werden. Daniel Thun hatte sich entschieden, drei Innenverteidiger in letzter Linie eben aufzustellen. Hören wir doch mal, wie unser Deichstubenfreund Tobi Escher genau diese Entscheidung einschätzt. Und dann sprechen wir mal darüber, wie wir das Ganze bewerten, beziehungsweise du, ich halte mich da mal schön raus. Hier ist die hohe Kunst des Tobi der tiefen Räume. Was für ein Satz.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Werder Bremen verliert 1:3 gegen den FC Augsburg und aus Taktiksicht haben wir wieder die Standarddiskussion dieser Saison. Fünferkette oder Viererkette, was passt besser zu Werder Bremen? Dieses Spiel hat nicht unbedingt Werbung für die Fünferkette gemacht. Obwohl am Anfang Werder mit der 5, 2-3-Variante, die sie gespielt haben, noch gut ins Spiel gefunden haben, fand ich. Sie haben versucht, im Ballbesitz eine Raute herzustellen. Stay ist auf die 10 gegangen, Schmied ein bisschen ins Mittelfeld gefallen. Das hat ganz gut funktioniert, bis dann Augsburg relativ schnell auf ein defensives 5-3-2 umgestellt und das Zentrum zugemacht hat. Dann, nachdem Augsburg aus dem Nichts in Führung gegangen ist, hatte Werder große Probleme aus dem Spiel heraus, Chancen zu kreieren, wirklich in die gegnerische Hälfte zu kommen. Da hat die Durchschlagskraft gefehlt. Das war nach der Pause wieder besser, als Werder dann mit einer Viererkette gespielt hat, als sie dann wirklich ein klassisches 4-3-3 mit sehr viel Flügelpower gespielt haben, als sie auch häufig versucht haben, über die Flügel zu kommen und dann den Ball zum Muse an den Strafraum zu bringen. Da haben sie auch häufig eine Überzahl hergestellt. Diese Phase zwischen Pause und 1-2, das war sicherlich die beste Phase. Dann hat Augsburg aber wieder umgestellt auf 5-4-1. Sie haben wieder die Flügel auch gedoppelt und hier es hinbekommen, dass Werder nicht mehr nach vorne spielen konnte. Und dann waren es eigentlich die Augsburger Konter, die dafür gesorgt haben, dass das Spiel noch hätte 4-5-1 ausgehen können. Für Werder eine schlechte Nachricht dieses Spiel, noch so ein kleiner Rückschlag gefühlt nach zuletzt starken Leistungen. Und man muss auch ganz klar konsternieren, wenn etwas funktioniert hat, dann diese Phase nach der Pause, wo sie mit einer offensiven Viererkette gespielt haben.
Ja, Tobi, vielen Dank. Mario aus Achim nehmen wir hier direkt noch als Meinung dazu rein, denn dann kann der liebe Malte uns das alles in einem Rutsch beantworten. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ich zitiere, ich sage es ungern, aber ich bin jedes Mal froh, wenn Friedl oder Koulibaly nicht spielen können, denn immer wenn beide fit sind, spielen wir Fünferkette und das Chaos ist vorprogrammiert. Gegen Augsburg so defensiv zu spielen, war der größte Fehler. Malte, um es mal ganz kurz zu machen, war die Dreier- bzw. Fünferkette zu Beginn für dich auch ein Fehler?
Ja, war sie auch. Ich war auch sehr überrascht davon. Wenn man Manuel Baum, den Trainer der Augsburger, hört, war es vielleicht gar nicht so die falsche Entscheidung, weil er auf der Pressekonferenz noch gesagt hat, ja, also so wie Werder begonnen hat, das hat uns schon einige Probleme bereitet. Das haben sie sehr clever gemacht. Trotzdem, mich hat es auch total überrascht, dass ja, nach diesem Stuttgart-Spiel, wo die Dreierkette gut funktioniert hat, weil aber auch auf den Gegner zugeschnitten war, du dann nicht direkt wieder zur Viererkette bei einem Heimspiel zurückkehrst, wo du vorher gut ausgesehen hast im Rahmen der Möglichkeiten und gerade gegen Gegner, die nicht mit so einer Mega-Offensiv-Power kommen und auch das hat der FC Augsburg ja gestern nicht getan, du dann nicht die Viererkette nimmst. Deswegen habe ich auch Daniel Thun in der PK dann direkt danach gefragt, also was die Beweggründe waren und er sagt, aber auch diesmal hat der Gegner halt eine Rolle gespielt, weil er als entscheidenden Mann unter anderem Alexis Claude Maurice in den Griff bekommen wollte. Und da war irgendwie die Überlegung, schaffe ich das alleine, indem ich mit Senelin als Sechser da agiere oder muss der sich dann nicht eigentlich immer viel weiter zurückfallen lassen im Falle einer Viererkette? Und deswegen wollte er eigentlich offensiv verteidigen aus einer Dreierkette heraus. Das ist, wie ich finde, ein total legitimer Ansatz und eine durchaus nachvollziehbare Überlegung. Aber du merkst einfach, wie das diesem Grundkonstrukt nicht gut getan hat. Den Werder ist das überhaupt nicht gelungen, aus diesem System heraus zu agieren. Und dass du dann natürlich nach der Pause völlig zu Recht auch alles umstellst, weil du einfach offensiv werden musst, zeigt ja nur, dass das vorher einfach nicht so gut funktioniert hat. Amos Pieper hat hinterher gesagt, es liegt nicht am System, es ist egal, wir können beides spielen. Also der hat auch einen Teufel getan, um jetzt zu sagen, dass wir da mit dem falschen System da reingegangen sind. Aber mich hat es wirklich auch überrascht, weil in dieser Saison das mit der Dreierkette insgesamt häufig nicht funktioniert hat. Du hast ja das Gefühl irgendwie, es geht mit einer Viererkette, dann wird plötzlich umgestellt aus irgendeinem Grund, das klappt dann einmal und dann macht man erstmal weiter mit einer Dreierkette, verliert, kehrt wieder zur Viererkette zurück, macht dann wieder irgendwie mit der Viererkette was gut, braucht dann mal wieder kurz die Dreierkette, verliert dann wieder. Und also es ist so ein Teufelskreis, anstatt dass da endlich mal Konstanz reinkommt. Und das leuchtet mir halt wirklich 0,0 ein. Wir wissen alle nicht, ob es mit einer Viererkette von Beginn an besser funktioniert hätte. Aber ich habe es auch wirklich nicht verstanden, weil einfach das, glaube ich, ein ganz anderes Auftreten der gesamten Mannschaft gewesen wäre, behaupte ich jetzt einfach mal.
Ja, und wie diese Entscheidungen, die sich so ein bisschen abbilden wie ein Börsenkurs von Daniel Thun zustande kommen, dafür liefert uns Thomas aus dem Rheinland ein mögliches Argument.
Wie kann ein Trainer, der den Turnaround mit einer Viererkette geschafft hat, wieder auf eine Fünferkette umstellen? Ja, in Stuttgart war gut gegen eine offensivstarke Mannschaft mit einer Fünferkette, aber hier wieder so anzufangen, es kommt mir so vor, als wenn die Mannschaft Friedl und wie sie alle heißen, irgendwo das Ganze bestimmen und ein Trainer sich nicht mehr durchsetzt. Wir hätten heute mit einer Viererkette starten müssen, ganz offensiv stark loslegen müssen und die Euphorie mitnehmen müssen. Aber nein, wieder der alte Trott.
Interessant. Also Thomas bringt hier einen Punkt rein, der immer mal wieder auch in der Debatte aufgemacht worden ist in dieser Saison, nämlich dass Spieler wie Marco Friedl die Wahl der Kette bestimmen. Da würden wir ja dann über eine Macht der Führungsspieler sprechen. Glaubst du auch, dass es da tatsächlich eine gesunde Mitbestimmung erfahrener Spieler gibt und damit dann auch das Problem, dass der Trainer seine Linie nicht konsequent durchzieht? Oder ist das zu verkürzt, weil sich Tune bei sowas grundsätzlich nicht reinreden lässt?
Nee, das sehe ich nicht. Also ich glaube, dass sich jeder Trainer von seinen Führungsspielern sicherlich eine Meinung abholt und dass natürlich dein Kapitän dir da auch regelmäßig Rückmeldungen gibt, was er für richtig hält oder nicht, dass das völlig normal ist innerhalb einer Mannschaft. Dass sich der Trainer da aber dadurch dann irgendwas diktieren lässt, kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich, auch bei Daniel Thune gibt es dieses Belohnungsprinzip. Wenn etwas in der Woche zuvor ganz gut funktioniert hat, dann ändert er das nicht zwingend, sondern möchte dann auch die Spieler dafür belohnen, dass sie etwas gut gemacht haben. In diesem Fall hat er sich dann dazu entschieden, Marco Friedl, logischerweise, wenn der fit ist als Kapitän, dann spielt er. Und nachdem der zuletzt seine Sperre und danach die muskulären Probleme hatte, war der jetzt wieder fit, den wieder reinzunehmen und den ohnehin stets angeschlagenen Niklas Stark dafür runter und dieses System eben beizubehalten. Mhm. Und deswegen glaube ich nicht, dass Marco Friedl das in irgendeiner Form vorgegeben hat. Aber klar, als Trainer schaffst du es natürlich dann einerseits so, also du ersparst dir diese unschöne Entscheidung, die du hättest finden müssen, indem du entweder Amos Pieper oder Karim Koulibaly sagst, tut mir leid, für dich reicht es heute nicht. Wir spielen Viererkette und ich setze dich deshalb auf die Bank. Trotzdem, also im Sinne des Erfolgs musst du so eine Entscheidung, da bleibe ich bei, musst du die fällen. Und ich glaube aber nicht, dass da irgendwie Marco Friedl irgendwas rein diktiert hat, dass er aber als Kapitän gesetzt ist, in egal welchem Abwehrverbund. Ich glaube, das versteht sich von selbst.
Dann schauen wir mal auf das große Bild. Werder hatte jetzt eben diese Chance, einen guten Matchball zu verwandeln, sich von der Konkurrenz abzusetzen. Stattdessen haben wir jetzt wieder Drama statt Ruhe. Das Zittern geht weiter, das Restprogramm alles andere als entspannt. Und das fühlt sich, ich habe es eben schon gesagt, alles so bitter vertraut an. Yannick dazu. Wie kann das sein, dass man eine so top Ausgangslage so donnernd vor die Wand fährt? Mir hat es wieder an allem gefehlt. Kaum hat man zwei Spiele gut gespielt, geraten wir immer wieder in alte Muster. Steht der Gegner tief, haben wir keine Ideen vorn und sind hinten super anfällig. Wie schnell man als Fan von hochjubelnd jauchzend wieder tief fällt. Ich mache nur noch drei Kreuze, wenn die Saison vorbei ist und weder in der Relegation noch auf dem Abstiegsplatz Werder zu finden. Ist schon traurig, dass man morgen Freiburg und Mainz-Fan sein muss, also heute. Ja, also ich würde auch sagen, Werder steht mit dem Rücken zur Wand oder vielleicht sogar ein Stück weit auch in der Wand. Tabellarisch ist natürlich noch alles in eigener Hand, aber wir haben jetzt auch ein herausforderndes Restprogramm, um es mal ganz nüchtern zu sagen. Emotional hat sich dieses 1:3 jetzt wie so eine Rutschbahn angefühlt und du musst jetzt schon, Yannick spricht es an, auf die Konkurrenz schauen, heute auf Pauli und Wolfsburg. Mir kommt das alles so bekannt vor. Friedl und Schmied haben gestern gesagt, die Mannschaft müsse sich jetzt vor allem auf sich selbst konzentrieren, nur auf sich schauen. Ist das der richtige Ansatz? Und was bedeutet das auch vor dem Hintergrund, dass die alten Muster scheinbar eben nicht einfach so wegzuwischen sind?
Ja, wichtig ist, dass das keine Lippenbekenntnisse sind. Also natürlich musst du auf dich schauen. Clemens Fritz hat das bei uns betont. Das ist das Einzige, was zählt, weil nur du kannst es machen. Weil wenn du es nicht tust, dann erlebst du so ein Spiel wie gegen Augsburg, wo du eben nicht alles dafür getan hast, und dich da voll reinzuhängen. Aber klar werden die alle am Sonntagabend ganz genau gucken, was passiert bei St. Pauli, was passiert bei Wolfsburg. Und die werden auch die nächsten Wochenenden sicherlich ganz genau hinschauen, wenn sie nämlich selber nicht die Ergebnisse, die gewünschten, liefern werden. Und trotzdem, also ja, man kann im Prinzip nur ein bisschen drauf hoffen. Für mich gehört eine Achterbahn auch auf den Freimarkt oder in den Heidepark. Aber es ist halt eine absolute Achterbahnfahrt, die Werder in dieser Saison hinlegt. Und du kannst nur darauf hoffen, dass es jetzt nicht nur noch bergab geht, sondern tatsächlich, bevor es dann in den Zielbahnhof geht, nochmal nach oben. Wobei, also wenn du von oben dann nochmal zum Zielbahnhof willst, muss es eigentlich auch nochmal runtergehen. Also man jetzt komplett im Bild bleibt. Aber du weißt bei Werder ganz genau, sobald es mal hoch einen Höhepunkt geht, geht es auch sofort wieder runter und das muss sicherlich in den Griff bekommen werden und du musst jetzt dafür sorgen, dass diese Achterbahnfahrt wirklich ein versöhnliches Ende nimmt und du tatsächlich mit einem Lächeln da irgendwie aussteigen kannst, weil sonst rauscht du ins Verderben.
Umso wichtiger sind vielleicht eben auch so klare Worte nach dem Spiel. Ist ja so eine Art Wake-up-Call für die Mannschaft, wobei das auch mit Schweizer schon vor ein paar Wochen versucht hat. Matthias, generell nochmal zur derzeitigen Lage. Und wieder einmal war die mangelnde Einstellung, besonders in Halbzeit 1, der entscheidende Faktor. Nach 10 bis 15 passablen Anfangsminuten schalteten sich einige Spieler zu offensichtlich in das wird heute schon Laufen-Modus. Und das ist nahezu immer der Anfang vom Ende, zumindest bei Teams wie Werder. Bayern hat die Klasse in solchen Fällen ihren A zu retten. In Dortmund wurde vor ein paar Jahren bei ähnlichen Auftritten die Charakterfrage gestellt. Diese Frage muss unbedingt bei der Aufarbeitung der Saison eine der entscheidenden Fragen sein. Ja, das wird ja immer wieder gefordert von den Fans und wo wir gerade bei denen sind, die werden sich heute auch bei einem Protestmarsch formieren. Was steht da genau an?
Ja, es ist eine Demo angekündigt mit angemeldet 200 Personen, also mal sehen, ob das wirklich so eine ganz, ganz große Nummer wird, ob da vielleicht auch, ja, bewegt durch das Spiel vielleicht noch ein paar mehr Leute kommen, mal sehen. Zwischen 14 und 18 Uhr soll es da von Überseemuseum Bahnhof Richtung Weserstadion gehen, Abschlusskundgebung dann am Ende am Stadion. Und es geht einzig und allein um die Zukunft des SV Werder. Das ist der große Wunsch. Also das steht unter Neustart für Werder, diese ganze Aktion, die da initiiert wurde. Wie groß es am Ende wird, sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist ein weiteres Signal, dass viele eben unzufrieden damit sind, was da in den vergangenen Monaten passiert ist. Und ich glaube, darauf können wir uns alle einigen, dass da in der Sommerpause in welcher Form auch immer gehandelt werden muss und besser aufgestellt werden muss. Denn so eine Saison will ja keiner nochmal erleben. Und wenn man sieht, wer jetzt runtergeht und mit dem FC Schalke 04 steht auch schon fest, welches emotionale Pflaster, welcher emotionale Standort wieder zurückkommt in die Bundesliga, dann muss man ja, wenn es ein weiter so an der Weser gibt, und das darf es einfach nicht, das sage ich nochmal, muss man ja Angst haben, dass man sonst im nächsten Jahr spätestens sonst auf jeden Fall dran wäre, wieder runterzugehen. Mhm. Und deswegen, da muss mit aller Macht gegengearbeitet werden. Und zwar, und das ist dann wirklich was für die Saisonabschlussanalyse auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Definitiv.
Aber da nochmal kritisch nachgefragt. Also ich bin ja so ein bisschen verwundert. Wir haben großen Frust. Die Verantwortlichen werden seit Wochen und Monaten angezählt. Es gibt viel Unruhe im Verein, viel Kritik seitens der Fans. Und dann haben wir 200 Teilnehmer?
Ja, zumindest angemeldet. Also das
Teilnehmende?
Genau, also das wissen die Initiatoren ja erstmal am besten, womit sie rechnen. Also du musst das ja bei der Polizei in einer gewissen Größenordnung anmelden. Vielleicht geht's da auch um, ich weiß nicht, wer da alles angesprochen ist, wer sich am Ende angesprochen fühlt. Vielleicht ist es auch bewusstes Tiefstapeln in der Hoffnung, naja, wir planen erstmal nur mit 200 und freuen uns, wenn 5000 kommen. Umgekehrt ist es so, wenn du es direkt für 1500 anmeldest und dann stehen nur 200 da, wirst du auch sehr schnell belacht und aber mal sehen, ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ich glaube, wenn die meisten diesen Podcast hören, sind sie vielleicht sogar schon ein bisschen schlauer. Wir gucken mal, wir berichten natürlich davon und in der Deichstube gibt es alles davon zu lesen, gar keine Frage.
Natürlich, die Deichstube, eure Deichstube, schießt aus allen Kanälen. So seid ihr es gewohnt. Wir schießen jetzt auch noch einmal Richtung nächsten Samstag, 15:30. Da geht's gegen Hoffenheim. Tabellensechster, gestern 3:3 gegen Stuttgart. Ganz klar, das wird nicht leicht. Und vielleicht nehmen wir ein Thema aus dem Spiel gestern mit. Das hat mir viel Spaß gemacht und lässt Stück weit Hoffnung aufkeimen. Ja, nämlich der Auftritt von Salih Moussa. Wir sind ganz kurz drauf eingegangen. Der war ab der 46. Minute im Spiel und ich finde ja, der Coach sollte ihn mal ein bisschen eher freilassen. Ich finde, der hat sich für deutlich mehr Spielzeit empfohlen. Nicht nur, weil er körperlich sehr präsent ist, gute Ideen hat, sondern vor allem auch, du hast es eben gesagt, weil wir ein Stück weit alternativlos in der Offensive unterwegs sind.
Ja, er hat sicherlich Eigenwerbung betrieben, das sehe ich ganz genauso. Und dafür, dass, und das schließe ich uns mit ein, in den vergangenen Wochen sehr viel auch über Victor Boniface geredet wurde. Und wie kann der denn noch helfen? Nee, also du musst so einem Mann wie, oder so einem jungen Mann wie Salih Moussa jetzt das Vertrauen schenken in so einer Phase. Der macht, wie ich finde, und das hat man eben auch gestern gesehen, noch so eine Spur das Unberechenbare. Also du weißt nie so genau, schließt er jetzt ab? Und wenn, dann schließt er ja gefühlt aus jeder Lage ab. Also das beschäftigt eine Abwehr, weil er eben vor dem Treffer von Romano Schmid auch da so aktiv mitgearbeitet hat. Konnte dieser Treffer überhaupt fallen, dann hätte er selber fast noch getroffen per Kopf, was dann eben wegen dieser Abseitsstellung von Olivier Demar nicht gezählt hat. Also jetzt ihm das aufzulasten, dass er Werders Retter werden soll, wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, aber er ist definitiv jemand, der mehr auffällt als ein Jovan Milosevic im Moment und deswegen, also warum nicht mal von Beginn an, also zumindest hat er jetzt schon bewiesen, dass er eine komplette Halbzeit auf gutem Niveau spielen kann und der Mannschaft damit helfen kann. Warum nicht?
Genau, und wir sprechen immer davon, man darf ihm nicht so viel Druck auferlegen, hast du sicherlich recht, aber vielleicht sieht's in ihm ja ganz anders aus und er sagt, da habe ich voll Bock drauf, dass sie mir das zutrauen. Ich werde da konstant abliefern. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall finde ich, ist es ein Versuch wert. Wer auf keinen Fall unberechenbar ist, ist Malte Bürger. Der war die ganze Saison über verlässlich und auf den Punkt. Und an dieser Stelle ist es Zeit, Adieu zu sagen. Zumindest keine Schnappatmung bekommen für diese Saison. Denn Malte, das war unser letzter Podcast.
Ja, traurig, aber wahr. Wobei, wer weiß, vielleicht geht's ja noch in eine Relegation, vielleicht gibt's ja noch einen Zuschlag und ich darf doch noch mal ran. Aber tatsächlich, also ich war auch gestern jetzt, das war mein letzter Stadionbesuch für diese Saison. Jetzt die Kollegen bringen das jetzt hoffentlich ins Ziel. Schauen wir mal. Ansonsten, ich will mich jetzt noch nicht in die Sommerpause verabschieden. Da kommen ja sicherlich noch irgendwelche Testspiele und auch die Sommerpause wird lang. Aber ja. Doch ein kleines Tränchen habe ich hier quasi schon im Auge, dass wir jetzt vielleicht erst wieder im August oder September miteinander quatschen. Oder so.
Geht mir ähnlich. Es ist in diesem Fall aber das erste und einzige Mal, dass ich mir wünsche, dass wir uns hier nicht wiedersehen. Weil das hieße Relegation und das macht mein Nervenkostüm nicht mit. Liebe Freunde, ich bin für klassisch in den Bauch atmen und diese Saison jetzt irgendwie abschließen. Und das spiegeln eure Beiträge auch. Ich danke euch von Herzen, dass ihr wieder Teil dieses Podcasts wart. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Lasst uns mal eine Bewertung da. 5 Sterne Lux gerne. Wir sind nämlich von 4,9 auf 4,8 runter bei Spotify. Ich weiß nicht, wo wir nicht abgeliefert haben. Falls ihr uns ein Feedback geben wollt, immer gerne. Wir sind immer nur so gut, wie ihr uns findet. Und konstant gehen sowieso eure Sprachnachrichten und alles, was ihr so tippen wollt, an die 0160-9821, 3x8 und die 4. Malte, es war mir eine große Freude.
Absolut.
Ja, ich freue mich schon auf die neue Saison mit dir. Danke, dass du dabei warst, dass du es einrichten konntest.
Immer wieder gerne.
Und dann würde ich sagen, melden wir uns nach Hoffenheim wieder. Hoffentlich dann mit weniger Drama.
Ich drück die Daumen.
Ich auch. Also bis dann, ihr Lieben. Macht's gut. Cheers vom Nachspieldeich.
Ciao.